Wer kennt das noch, das Lied? Ja, schau mal da. So. Wer weiß, wer das jetzt gerade singt? Stimmt fast, der hat es komponiert, aber der, was jetzt singt, ist Rastaluk, Afrika, Bob Marley. Aber bravo, muss fern, genau. Von ihm ist das. So, jawohl, genau. Don't worry, be happy. Fast wäre das unser Thema, nicht ganz. Erster Teil schon. So heisst der grosse Hit, ein Song von dem US-amerikanischen Jazzsänger, den er gewusst hat, nämlich der Robert Bobby McFerrin. Und bekannt, also noch viel bekannter wurde, ist nachher, wo der Bob Marley das dann aufgerufen, covered hat und gesungen hat. Mach dir keine Sorgen. Das ist der erste Teil, Don't Worry. Und Be Happy ist eigentlich die Aufforderung, sei glücklich. Kein Problem, klar. Wer sich ja schliesslich nur Sorgen macht, macht sowieso alles nur noch viel schlimmer. Und wenn mal etwas schief geht, keep smiling. Verdrängen. Es wird dann schon irgendwie wieder gehen. Und die Sorgen, die ziehen einem nur runter. Positiv denken musst, an dich glauben, das ist die Lösung. Oder eben, don't worry, be happy. Und wir Christen, wir haben sie sowieso besonders einfach. Für uns ist das gar kein Problem. Weil wir geben ja unsere Sorgen einfach Jesus ab und dann, don't worry, we are happy. Genau. Oder ist das doch nicht ganz so einfach? Und über das möchte ich mit euch nachdenken. Das ist der Text, den ich euch mitgebracht habe. Einmal nach Übersetzung von Luther und oben nach Hoffnung für alle. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Und niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Und wie es der Luther gesagt hat, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Ich habe die Predigt, die ich euch mitgenommen habe, in zwei Teile gegliedert. Andreas hat schon angetönt. In dem ersten Teil geht es mehr um die Frage, wie gehen wir mit Sorgen eigentlich um? Und dann gibt es einen Zwischenteil mit einem Lobpreisteil, der geleitet wird von Langeneckers und wir die Möglichkeit haben, so eine Entrümpelungsaktion durchzuführen, wie der Andreas daheim schon gemacht hat. Lasst euch das zeigen. Es ist wie immer und auch da alles freiwillig. Das ist kein Druck. Einfach mal schauen, wie euch der Herr führt. Und dann in einem wirklich kurzen, knappen zweiten Teil wird ich noch zum zweiten Teil von dem Psalm zu dieser Aussage, niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht, noch etwas sagen. Das ist eine Verheißung, eine Zusage. Zum ersten Teil, don't worry, be happy. Ist es wirklich so einfach oder eben nicht? Und mindestens mir geht es so, ich ertappe mich ja immer wieder dabei, dass bestimmte Situationen, wenn ich in Bedrängnis komme, wenn ich in Not bin, dass mir das sehr schnell Sorgen macht. Und Sorgen vom Begriff her oder Gefühl auslöst von vielleicht Angst, Unwohlsein, es fällt an zu drehen, Gedanken, ja, kann ich so ein paar mögliche Situationen, hole ich jetzt ein bisschen ab und probiere mal einfach vielleicht ein Beispiel zu bringen, eine Liste, die ihr beliebig selber dann könntet oder theoretisch könnt verlängern. Die ist überhaupt nicht vollständig, aber wo uns ein vielleicht einfach ins praktische Leben hineinnehmen kann. Zum Beispiel, wie soll ich jetzt nächste Woche, wenn ich meine Agenda schaue, das alles unter einen Hut bringen, was ich da vorgenommen habe, oder was ich muss erledigen, wie kann ich das bewältigen? Oder wie kriege ich die drei Sachen, Familie, Beruf und der Alltag, vielleicht auch Gemeinde, alles gut unter einen Hut? Das sind Herausforderungen, wo ich, manchmal wird es mir fast zu viel und aus dieser Herausforderung kann es auch Überforderung werden und es kann einem Sorgen machen. Was ist jetzt, wenn unser Sohn oder Tochter nach der 10. Bewerbung immer noch keine Lehrstelle hat. Oder der Arzt hat Diagnose gestellt, hat das alles super erklärt, so richtig technisch. Wir sind ja in diesem Fall. Und wir haben das begriffen. Und zum Schluss sagt er noch so, ja, schauen Sie, wissen Sie, Medizin ist keine exakte Wissenschaft, auf die Frage, ist jetzt gut? Das heisst, jetzt kann ich den Tumor vergessen. Ja, wissen Sie, es gibt keine Garantie. Er kann wieder wachsen, wie auch immer, wir wissen es halt einfach nicht. Das kann dann schon noch ein bisschen ins Denken bringen. Oder was passiert mit einer Mutter oder mit unserer Mutter oder unserem Vater vielleicht in einer Situation, wenn sie dann mal nicht mehr selbstständig sich pflegen oder zu sich schauen können. Sie wohnen in einem Haus oder vielleicht in einer Eigentumswohnung. Und sie haben immer klar gemacht, also wir wollen ganz sicher nie in ein Altersheim oder in ein Pflegeheim. Das kommt gar nicht in Frage für uns. Wir wollen da daheim sterben. Und überhaupt und so. Und sie können sich auch gar nicht vorstellen. Nur schon der Gedanke geht immer gerade Krach, wenn man über da möchte reden, ein Haus oder vielleicht auch eine Wohnung loszulassen. Oder, jetzt habe ich auch wieder gehört oder gelesen, dass unser Mutterkonzern da einen am Teich, wir gehören ja nicht mehr, wir sind ja kein Schweizer Unternehmen mehr, sich entschieden hat, da in der Schweiz Stellen abzubauen. Ich habe es aus dem Fernsehen gehört. Sowieso komisch. Bin ich da auch betroffen oder nicht? Und wenn ja, was würde das heissen? 3 Kinder? Das kann sehr wohl Sorgen auslösen. Und die Miete ist auch noch nicht bezahlt. Es ist noch nicht einmal Ende Monat und das Konto ist schon auf dem Minus. Auch das gibt es. Ein Bauer vielleicht sagt, hey, die Ernte, was passiert, wenn das so lange nicht regnet und einfach kein Regen kommt, ist schon alles so teuer. Also, wie gesagt, ihr könnt ja die Liste x-mal, aber es ist ganz normal aus dem Leben raus, ihr habt eure eigenen Situationen. Und da heisst es drinnen jetzt alle, eure Sorge werft auf ihn. Also nicht die wichtigsten oder die schönsten oder ein paar ausgewählte, alle. Alle eure Sorge werft auf ihn. Aber sagt das einmal jemandem, der vor 3 Jahren gerade ein kleines Reihenhäuschen dürfen kaufen. Jetzt hat er vor einem Monat noch den Job verloren. Und ganz verrückt ist, er ist Vater von 3 Kindern. Und seine Frau, nach langer Krankheit, ist vor 2 Wochen gestorben. Alle eure Sorgen werft auf ihn. Sagen Sie das dem Bauer. Jetzt hat er Tag und Nacht bewässert und geschaut und gemacht und kann nur zuschauen, wie die Kulturen in der Hitze richtig gehend verglüht, ausgerechnet verdorrt, nach so viel Arbeit. Oder der Mutter, die am Bett von dem schwerkranken Kind sitzt und wirklich bangt, weil das hohe Fieber knapp 40 Grad will und will einfach nicht runtergehen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Eltern, Geschwister, wir kennen doch alle so Situationen und haben ganz sicher immer wieder Augenblicke erlebt, wo Sorgen uns Angst machen und uns umtreiben. Und manchmal fangen die Gedanken sich dann so an festsetzen, fangen sie so Selbstläufer werden, fangen an von Kreisen in uns. Es kann so weit gehen, dass man nicht mehr richtig oder nicht mehr ruhig oder gar nicht mehr schläft. Oder man wird, vielleicht hat er Wut im Bauch über die Situation oder über Menschen oder Verzweiflung. Sie merken, das Wort werft alle eure Sorgen auf ihn, oder? Ja, alle, das darf man nicht einfach billig so brauchen. Also kopflos ins Maul nehmen, gerade besonders, wenn man jetzt mit jemandem unterwegs ist, wenn man jemanden möchte Mut machen, wenn man jemanden vielleicht begleitet, mit jemandem Lasten teilt. Und doch, es ist richtig. Es steht so im Wort Gottes. Es ist wahr. Und in unserem Predigtext, der David, wir werden das noch genauer anschauen, er hat gewusst, von was er redet, fordert uns ganz klar dazu auf. Aber nicht nur er, es gibt noch verschiedene, viele andere Stellen, wo das ein Thema ist. Nur 2 Beispiele. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7, schreibt Petrus, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Oder im Matthäusevangelium, Kapitel 6, heißt es im Vers 27, und wenn ihr euch noch so viel sorgt, so könnt ihr doch euer Leben auch nicht um einen einzigen Augenblick verlängern. Und es geht weitere Stellen. Dann hat also der Bobby McFerrin oder auch der Bob Marley, der das gesungen hat, recht, wenn er singt, don't worry, be happy. Ein Text mit dieser Aufforderung könnte also mal rein theoretisch gesehen eigentlich genauso gut auch von einem christlichen Sänger komponiert und textet worden sein. Albert Frey, Jürgen Werth, Martin Pepper oder wie sie alle heissen. Und gesungen werden, es würde ja stimmen, ist ja biblisch. Oder einmal fast. Wenn ich jetzt, also rein theoretisch auch, ein talentierter Songwriter oder Komponist wäre, was ich leider nicht bin, dann würde ich vermutlich vielleicht schreiben oder singen, don't worry, be thankful. Thankful, wie man das schön englisch ausdrückt. Das heisst eigentlich, ich würde anstelle vom zweiten Teil nicht be happy sagen, sondern don't worry, be thankful. Also mach dir keine Sorgen und sei dankbar. Warum? Das würde nämlich heissen, ja, oder ich muss so sagen, ich persönlich finde das ganz schwierig, auf Befehl hin glücklich zu sein. Also wenn jemandem befehlen kann, hey, bist du glücklich? Kann man das? Glück ist doch ein Zustand, ein Gefühlszustand, der gar nicht verordnet werden kann. Mindestens sehe ich das so. Hingegen dankbar zu sein, das ist etwas, wo ich finde, wo mit einer Entscheidung zu tun hat, die ich kann und darf und will treffen. Unabhängig von der momentanen Situation oder den Umständen, in denen ich bin. Das ist ein kleiner, aber ein wichtiger Unterschied. Und die, genau diese Aufforderung lesen wir zum Beispiel auch schon bereits mit Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 20. Und sagen Dank alle Zeit für alles Gott, dem Vater, in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Soweit die Aufforderung auch von Paulus. Der Text in diesem Song hingegen basiert nämlich nicht auf der Bibel, es ist kein biblischer Text zugrunde gelegt, wo er das, der Jazz-Pianist, den Song geschrieben hat, sondern hat da noch ein bisschen nachgeschaut. Der basiert eigentlich auf einem Mann, der heisst Meher Baba, keine Ahnung, wie du das aussprichst. Aber wichtig, hat ein bisschen nachgeschaut, dass das für einen Typ ist, das ist ein indischer Guru. Und dann habe ich mir das ein bisschen zusammenreimen, wie der auf die Aussage kommt. Also so Hippie-Szene in Indien, könnt ihr euch vorstellen, hey, Bob Marley hat das mit dem Groove auch schön aufgenommen, dann, oder? Also, das ist eigentlich der Ursprung von dem Text und auch von dem Lied. Aber ganz anders für uns zu der Bibel. Und das wollen wir jetzt näher anschauen. In unserem Psalm, nämlich 55, der ist überschrieben mit Klage über falsche Brüder. Der David klagt dort zu Gott in den Versen 1 bis 22 aus einer ganz verzweifelten oder einmal mehr aus einer ganz verzweifelten Situation heraus. Er ist ruhelos, er sagt von sich, er ist heulend, er beschreibt das so und drückt seine Gefühle völlig ungeschminkt aus. Er sagt, mein Herz ängstigt sich in meinem Leibe und Todesfurcht ist auf mich gefallen. Todesfurcht. Furcht und Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat mich überall überfallen. Und das sagt der David in den Versen 5 und 6 von dem gleichen Psalm, aus dem unser Predigtext mit Vers 23 stammt. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Aus dieser Situation heraus schreibt er das gegen Schluss. Und das sagt jetzt wirklich jemand, der weiss, von was er redet, wenn er von Sorgen redet. David ist immer wieder in solche Situationen gekommen. Saul, den er verfolgt hat und verschiedene andere Situationen. Viele von euch kennen das. Also, der David hat sich nicht Sorgen gemacht, ob jetzt seine wegen der Falten, die er langsam überholt im Gesicht, ihm möchte vielleicht langsam das Alter erkennen, oder ob er jetzt irgendwie im Parkhaus, er ist ja du noch nicht Auto gefahren, während dem Posten ein sein Auto verkratzt, oder ob irgendwie jetzt sein Töchterli echt nicht in die Betz kommt, respektive nur in die Zecke oder sogar nur in die Realschule. Und wenn das so wäre, was würden dann unsere Nachbarn denken? Also das wäre nicht die Sorge von David. Der hat eine ganz andere Lebenssituation gehabt und das muss man wissen, wenn man das liest, in der er das geschrieben hat. Der David hat wirklich existenzielle, lebensbedrohliche Ängste und Umstände gehabt. Und das beeindruckt mich sehr. Mich beeindruckt dem auch einmal mehr in dem Psalm. Einfach mit der Frage, wie dass er mit dem umgeht. Wie dass der David mit diesen Gefühlen, die ihn übermannen, wie er das handelt, was er damit macht. Er betet zu Gott. Er sucht das Gespräch. Und er verschafft seiner Seele einfach Luft und Raum. Und zwar völlig unzensuriert. Entschuldige jetzt den Ausdruck, er kotzt sich einfach aus. Er sagt einfach, wie es ihm zumut ist. Ungeschminkt. Und das macht ihn authentisch, ehrlich, echt und vermutlich eben eine von diesen Eigenschaften, wo Gott gesagt hat, ein Mann nach dem Herzen Gottes oder ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Nicht, weil er nichts falsch gemacht hat im Leben. Wir wissen, Bezeba, Uri, all die Geschichten. Nein, aber er ist ehrlich. Und er sagt, er nennt Sachen beim Namen, aber er bleibt nicht stehen dabei. Und so, wie er damit umgeht, sagt er und kann er sagen, hey, werft eure Sorgen, gebt das ab am Herrn. Ein anderes Beispiel aus der Bibel im Matthäus-Evangelium, der Evangelist Matthäus, Kapitel 6, sagt auch etwas, ich habe es vorher schon angetönt zu dem Thema, ein bisschen in einem anderen Kontext. Da geht es mir auch ein bisschen um sich Sorgen machen über Versorgung. Und das liest uns jetzt der Andreas vor, Matthäus, Kapitel 6, ab Vers 25 bis 34.
Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Lebensunterhalt, um Essen, Trinken und Kleidung. Leben bedeutet mehr als nur Essen und Trinken, und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel mehr kümmert? Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben nicht um einen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Blumen auf der Wiese an. Sie arbeiten nicht und kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst König Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Hört also auf, voller Sorgen zu denken, werden wir genug Essen zu haben? Was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen? Euer Vater im Himmel weiß ganz genau, dass ihr das alles braucht. Gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch auch alles geben, was ihr nötig habt. Deshalb habt keine Angst vor der Zukunft. Es ist noch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Gott wird auch morgen für euch sorgen.
Danke, Andreas. Ja, wir sollen uns auch unsere Versorgung. Eindrücklicher Text mit diesen Beispielen. Und einen klaren Auftrag an uns alle. Und eigentlich auch ein Liebesbrief, sage ich das einfach so, von Gott an uns, an dich. Und das finde ich auch tröstlich und genial zugleich. Weil da ist jemand, der mich nie vergessen wird. Der kennt meine Bedürfnisliste, der weiß, was ich brauche. Heute und auch für morgen. Und wird für mich sorgen. Aber er fordert mich auch raus, vor der Zukunft keine Angst zu haben. Und nebst diesen Beispielen, die ich euch so ein bisschen erzählt habe, der Liste, die ihr selber verlängern könnt, wäre es kein Problem, wenn wir in die Nachrichten schauen. Die Frage ist, mit was wir uns futtern. 20 Minuten lässt grüssen und anderes. Was es mir jeden Tag so ein bisschen hören. Also, da ist es noch schwierig, sich um die Zukunft keine Sorgen zu machen, was noch alles auf uns wird suchen, nachdem wir jetzt Corona mehr oder weniger hinter uns haben, Weltwirtschaftskrise. Was ist das Nächste? Genau. Als Schweizer sind wir ja vermutlich Weltmeister im materiell Versorgen für das Morgen. Also, ich sage jetzt da, ich rede von Versicherungen, wir haben eine AHV, die meisten von uns haben eine Pensionskasse. Auch ich, als Vater von mittlerweile zwei erwachsenen Söhnen oder zweifachen Grossvater, war mir wichtig, verantwortungsbewusst für die Familie zu sorgen. Und das ist auch nicht falsch. Die Frage ist einfach auch ein bisschen, was die Motive sind und wie weit das geht in der Praxis. Was heisst das denn ganz konkret? Und haben wir damit alles im Griff? Oder vermeintlich glauben wir dann, ja, jetzt habe ich ja alles gemacht und mir kann nichts passieren, kann einen Ordner, der ist angeschrieben, Versicherungen, jetzt Register. Und für jedes Problem habe ich ja eine Versicherung. Egal, was passiert. Ergo, brauche ich das andere Buch, das nebendran ist, die Bibel, brauche ich die auch? Nein, ja, wichtig ist der. Also wie wäre es das, wenn es brennt bei eurem Haus? Was würdet ihr damit rausnehmen? Der Versicherungsordner oder die Bibel? Also heisse Frage. Wäre ein anderes Thema. Genau. Überlass alle deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten. Und für mich wäre jetzt eben die Frage, ist denn Sorgen machen Sünde? Auch wenn wir mit diesem ganzen Verstand und dem ganzen Herzen wirklich dem alle zustimmen können, ist nach meiner Ansicht nach, oder nach meiner persönlichen Erfahrung aus meinem Leben, bin ich nicht, glaube ich eigentlich heute nicht, weiss nicht, was es das auslöst bei euch, dass wir ein sorgenfreies Leben führen können. Vielleicht bin ich ein schlechter Christ, aber ich stehe dazu. Ein sorgenfreies Leben führen wäre erstrebenswert, Bergpredigt und anderes mit dem Wert, ja. Aber ich denke nicht, dass ich das fertig bringe. Unsere Sorgen auf den Herr werfen heisst ja nicht, dass ich von allen Lasten vom Alltag befreit werde oder keine unangenehmen Zustände oder Situationen erleben wo mir Angst machen könnten. Also an diesen Herausforderungen muss ich mich stellen. Vielleicht der Krankheit, wie ich es auch erlebt habe. Leute, die ich kenne, andere Situationen. Jeder hat so seine eigene Bürde, sagt man, die man muss tragen. Einen lieben Mensch, den man verloren hat. Und so weiter. Nein. Und das war eben mit David ja nicht so gewesen. Also Sorgen, und das ist der Punkt, die sind und können auch Macht über mich gewinnen. Sie greifen nach unserem Herzen und die möchten uns auch beherrschen. Sorgen, wo dann wirklich Macht gewinnt über uns, über unser Denken, das kann zur Sünde werden. Das glaube ich. Weil Sünde, wissen wir, trennt uns von Gott. Und Sorgen, die uns in Griff nehmen, die Würge in Griff nehmen, die lähmen auch. Es gibt auch so einen Spruch, Stress macht dumm. Die Blende geht zu. Das Denken wird nicht mehr ganz rational. Und wir werden wie gelähmt. Kreativität, Initiative wird eingeschränkt. Also, das heisst, unser Denken, unser Fühlen und Handeln kann so bestimmt werden. Und das kann sogar zu einem kleinen Götz werden, also zu einem Gott werden in uns. Und das ist definitiv Sünde. Und das möchte Gott so nicht. Und darum lesen wir auch im Wort Gottes von diesem Thema. Aber David ist mir ein Vorbild, soll unser Vorbild sein. Ich darf die Sorgen, die einfach da sind, die kommen, Gott nicht vorenthalten. Wenn ich in die Falle, in die Sorgenfalle reinkomme oder wieder raus will aus dieser, dann muss ich mich aus dieser Knechtschaft befreien. Und das geht nur, wenn ich probiere, wenn ich es irgendwie wage, auch wirklich wieder rauszukommen. Also das heisst, ich muss es benennen. Ich muss mal zuerst ehrlich sein und mir eingestehen, jawohl. Das macht mir Angst. Und Gefühle sind nicht wahr oder falsch. Wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst. Sag mal zu jemandem, der nicht Angst hat, ja, du musst keine Angst, das machen wir ja alle, sagen wir schnell. Sagen ja. Oder jemand, der Panikattacke hat, hey, spinnst du, was ist denn los? In dem Menschen, ich habe das x-mal erlebt. Nützt nichts, wenn ich dem erkläre, der muss jetzt keine Angst haben. Er hat jetzt einfach Angst. Punkt. Also, es ist ein Gefühl, ein Zustand. Und ich persönlich glaube einfach, dass es um die Entscheidung geht, an diesem Punkt. Sorgen machen ist für mich persönlich nicht die Sünde. Die Sünde fängt dort an, wenn ich im Umgang, wenn das mir zu mir eine Macht wird, wie ich es vorhin versucht habe zu zeigen, wenn das eine Macht ergreift und mich zu meiner Götze, ich will es nicht loslassen, ich will es behalten, kultiviere es, ich habe Selbstmitleid und die ganze Welt soll sehen, wie mies und dreckig das mir geht. Und ich will ja nicht die Sorge abgeben, weil irgendwann ist ja die für mich auch zu einer Sicherheit, zu einem Bruder geworden, wo mir auch wie eine falsche Sicherheit gibt. Ich kenne es ja. Klingt jetzt komisch, aber das kann passieren. Also, ich glaube, das alleinige Sorgen machen für sich ist nicht das Problem, sondern der Umgang, der Zusammenhang, wie wir damit umgehen. Mein Reaktionsmuster, mein sündhaftes Ego in mir und mein Verhalten. Die Lebensumstände, die mich auch immer wieder einholen. Aber wie allerdings kann ich jetzt das umsetzen? Wie kann ich das ganz praktisch machen? Das ist die zentrale Frage. Und nur so nebenbei, übrigens, in dem Lied, das wir gehört haben, eingangs, steht ja, kommt ja im Text nachher eine Nichterklärung oder die Anleitung oder Betty Bossi, was ich jetzt machen muss, wie ich glücklich werde. Das heisst einfach, hey, sei glücklich und mach dir keine Sorgen. Aber wie? Das Rezept wird nicht geliefert. Ganz im Gegensatz zum David und den anderen Schreibern vom Wort Gottes, die uns vormachen, wie sie das machen. Sie werfen die Sorgen am Herz zu und geben das ab und sie lassen los. Und damit uns das gelingt, heisst es, wir müssen lernen oder dürfen lernen und müssen das immer wieder einüben. Wir werden das nicht einmal einfach unter den Füßen, also glaube, oder ich in meinem Leben habe das nicht einfach unter den Füßen gehabt. Und nur zu wissen darum allein im Kopf lenkt nicht. Also ein Sportler, weil ich nehme jetzt einen Leichtathlet, der irgendwie Diskus wirft oder Speer werft, der geht dann nicht einmal an ein Meeting und nur die Tatsache, dass er weiss, wenn er jetzt da müsste, den Speer werfen und gut trainiert hat, dann gewinnt er den Wettkampf nicht. Der muss loslassen, der muss das Ding schiessen, oder? Sonst passiert nichts. Und so ist es auch mit dem, wenn uns Gott in uns oder der Heilige Geist so eine Sorge aufdeckt oder so ein falsches Denken, ein Muster aufdeckt, dann muss ich es wirklich auch loslassen. Und der Luther hat das mal so ganz konkret mit kernigen Worten gesagt. Er ist ja bekannter Martin Luther für so kernige Sprüche. Ach, wer das Werfen lernen könnte, der würde erfahren, dass es wahr sei. Wer aber nicht lernt, solches Werfen, der muss bleiben ein Verworfener, ein Zerworfener, ein Unterworfener, ja, ein Abgeworfener und Umgeworfener Mensch. Vielleicht sage ich es nochmal. Der Luther sagt, ach, wer das Werfen nur lernen könnte, der würde erfahren, dass es wahr ist. Also man muss es tun, just do it. Wer aber nicht lernt, solches Werfen, der muss bleiben ein, was passiert mit dem Verworfener, Zerworfener, ein Unterworfener, Abgeworfener und Umgeworfener. Also es buttelt ihn um, es treibt ihn um, oder? Gott spricht uns in dem Psalm zu, dass er uns auch wieder wird aufrichten. Und du kannst nie tiefer fallen als in seine Hand. Also lass los, wirf ihm die Sorgen her. Er wird helfen, sie dir zu tragen. Aber du musst es tun. Und wenn du ihm dabei vertraust, dann wird er dir auch helfen und du kannst erfahren, wie du mit Gottes Hilfe die Gefühle von der Angst und von der Sorge auch kannst überwinden. Es ist wie eine Waage, wo das eine kleiner wird und dann die Ruhe, der Frieden und das Vertrauen wieder wachsen kann. Dann wird die Angst als Gefühl und die Sorge in dem Sinn, der Platz wird kleiner und wird verdrängt, weil etwas anderes in uns wachset, das Vertrauen. Die Gewissheit und die Dankbarkeit. Und beides hat nicht Platz in unserem Herzen. Also, macht euch frei aus dieser Knechtschaft. Und das ist das, was Andreas am Anfang gesagt hat, dass das nicht so theoretisch bleibt. Wäre die Möglichkeit, nach einem Lied, das wir jetzt dann werden hören, von der Sephora Nielsen, wo das in dem Lied auch thematisiert, auf den Zettel, den ihr habt, ist der Text von dem Lied auch abgedruckt, weil man versteht den Text von dem Lied nicht überall wirklich gut, dass ihr es mitverfolgen könnt. Wäre die Gelegenheit und die Möglichkeit, während dem Lobpreisteams Langenegger, wie es leitet jetzt mit, in der Anbetung, dass ihr euch zeigen lasst, ob es etwas gibt, was ihr gerne heute möchtet loslassen möchtet. Oder entrümpeln, wie du am Anfang in deinem Hinter so gesagt hast. Wenn das jemand möchte, setzt da so Zettel. Da hat es Stifte. Da kann man, wenn man will, fühle dich frei, könnt ihr so etwas nehmen. Könnt ihr einen Zettel nehmen und ein Stichwort oder etwas darauf schreiben. Könnt das nehmen und ich habe euch da so einen richtigen Rucksack, der schmeckt im Fall noch. Für die, die das noch kennen, es nüchtert ein bisschen, kann man den da reinwerfen. Ich nehme den am Schluss heim und lese alles. Nein, natürlich nicht. Sondern tue das nachher verfeuern, am Waldrand verbrennen und bewusst ist der Rucksack da genau unter dem Kreuz platziert. Das ist eine Möglichkeit, wo ihr dürft etwas abgeben, falls ihr den Eindruck habt, dass etwas Freude so dran wäre. Aber jetzt hören wir einfach das Lied zuerst, nehmt rein von der Sephora Nelson und nachher leitet uns die Langenegger in den Anbetungsteil, wo wir miteinander parallel zu dem einfach so singen können. Danke vielmals. Es braucht ja nicht einen Gottesdienst, es braucht ja nicht der Rahmen. Jedes kann für sich allein im stillen Kämmerlein oder wo wir auch immer sind, auf einem Spaziergang, im Wald, in den Bergen, am Arbeitsplatz, im Auto, immer wieder, kann ich mir ganz neu einfach loslassen, werfen. So. Es ist nicht an einem Ort. Das ist so genial bei unserem Gott. Wir brauchen auch nicht irgendeine Kirche mit einem Beichtstuhl. Wir dürfen einfach jederzeit zu unserem Herrn kommen und ihm das so abgeben. Wichtig finde ich Symbolik in der Handlung. Einfach, wenn die Gedanken auch wieder kommen und die Sorgen wieder raufkommen und die klopfen dann auch so ein bisschen wieder an. Darum finde ich auch die Macht von der Symbolik in der Handlung. Das, was jetzt da in diesem Rucksack ist, wenn ich verbrennen werde, wenn sich das wieder wird melden, wie auch immer, und das kann durchaus sein, dann dürft ihr das in der Autorität und im Namen Jesu einfach wegweisen und sagen, das ist unter dem Kreuz, unter dem Blut vom Herrn Jesus. Und das hat kein Anrecht und keine Macht mehr. Nach Galater 2,20 hat Jesus Christus in euch, der Heilige Geist, der Paraklet, hat mehr Autorität als der Find, der Anfechter, der, der euch immer wieder guseln und euch das wieder vor die Augen führen. Also, weiset das weg. Was mal weg ist, ist weg. Und muss weichen. In einem ganz kurzen, letzten, zweiten Teil, keine Angst, ich mache keine zweite Predigt jetzt, es sind einfach nur noch zwei, drei kurze Impulse oder Gedanken zu dem Teil vom Psalm, vom zweiten Teil, von der Verheißung. Für mich persönlich vielleicht, das ist eine Frage, die ich im Raum dann stehen lasse, für euch als Lieb, als Brut, als Gemeinde, ja, niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Oder der Luther sagt, wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Also da habe ich mal gedacht, okay, da bin ich ja nicht gemeint, ich bin eh nicht gerecht. Aber das ist auch wieder der Teufel, Satan, wo wir das ja wohl einreden. Natürlich sind wir nicht gerecht. Römer 23 heisst, wir können keinen Tag leben, ohne dass wir in irgendeiner Form uns schuldig machen, sagt der Paulus. Und ihr wisst selber, es ist schwierig, alle Gebote einzuhalten, von morgen bis am Abend. Das geht gar nicht, sage ich. Also ich schaffe das nicht. Aber Jesus Christus, wir haben einen Fürsprecher, der uns gerecht spricht durch sein Blut, das er am Kreuz für uns vergossen hat. Und Satan hat kein Recht, uns das immer vor die Nase zu haben. Und wenn er es macht, und das macht er natürlich immer wieder, dürfen wir auch nach Epheser 6 Waffenrüstung einfach den Panzer von der Gerechtigkeit anlegen und sagen, hey, in deinem Namen, ich bin gerecht, dort, wo ich meine Sünde erkannt, umgekehrt und dein Blut für mich vergossen hast. Und darum gilt das uns, wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Der, der daran glaubt und festhält, dass Jesus Christus für ihn gestorben ist. Als ich da Predigt vorbereitet habe, hat es mich auch an meinen Konfspruch erinnert. Das ist jetzt schon ein Zeitchen her, mit 16 in der Kirche. Dort hat der Pfarrer für mich ausgesucht, aus Offenbarung 2, Vers 10 heisst, wenn du mir treu bleibst, treu bis zum Tode, dann werde ich dir den Preis des Sieges geben, das ewige Leben. So steht sie Hoffnung für alle. Und Luther sagt, sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Also, und an dem habe ich auch im Leben, in meiner Krise, immer wieder festgehalten. Und Gott steht zu mir. Es ist eine Verheißung. Er lässt mich nicht scheitern, lässt mich nicht scheitern, ewiglich. Also nicht zwischen deinen Machen ausprobieren, wie tut er recht wenn. Nein, niemals. Und wie lang? Bis morgen? Ah nein, bis Ende Jahr. Nein, ewig. Ewig, was ist ewig? Wir wissen es nicht. Ich kenne das Beispiel mit dem Vögel, wie da der Schnabel abwetzt irgendwie in einem Himalaya und wenn er dann irgendwie 100 Jahre da war, dann hat er irgendwie hat die erste Sekunde angefangen. Ist egal, es gibt x Bilder. Ewig heisst es da. Genau. Also, das ist mir wichtig, einfach euch das nochmal zu sagen, das gilt uns allen. Und darauf dürfen wir, da dürfen wir vertrauen. Und das Wort Vertrauen, das ist das nächste Schlüsselwort, und da geht es mir auch nachher noch in dem Gebet, wo wir dann miteinander noch zum Schluss ich euch noch möchte, wo ich mitgebracht habe. Die Zusage, die gilt für mich, und auch wenn Schwierigkeiten und Sorgen und Scheitern immer wieder kommt, wenn ich damit mit Jesus komme und ich darf jederzeit und jedes Mal einfach immer wieder zu ihm kommen, dann auch sogar, wenn die Lage ein bisschen subjektiv war, aussichtslos oder hoffnungslos erscheint, und das gibt es ja auch noch öppe, das ändert nichts an dieser Zusage. Gott sagt von sich, ich bin der, der da kam, der da war, der da ist und der da sein wird. Er ist unverrückbar und er ist stabil. Also er ist der, wo sich nicht ändert. Mir drumherum, alles Mögliche verändert sich. Nicht nur die Kultur und Gesellschaft, die Auslegung auch, die Gesellschaft, Umgang mit verschiedenen Fragen. Er und sein Wort, die sind unveränderbar. Und übrigens zum Thema Scheitern, habe ich mir da noch so ein bisschen aufgeschrieben. Wenn wir das Gefühl haben, wir scheitern, da habe ich auch für mich so ein bisschen die Erfahrung schon gemacht, oder mich schon die Frage stellt, schon rhetorisch, würde ich Gott das gleich beurteilen, wenn ich sage, hey, da bin ich gescheitert. Bin manchmal nicht ganz sicher, ob er das auch als Scheitern würde anschauen. Weil manchmal Situationen, wo ich scheitere, mir nachher zum Sagen geworden sind, sind vermeintliche Umwege. Oder er hat aus irgendeinem Mist, den ich gebaut habe, mal Dünger gemacht oder was auch immer. Und das, ja genau, und das ist einfach auch unser Herr, der uns an dem Punkt einfach treu ist zu ihm. Wir sind untreu, aber er ist treu. Lass uns auch nicht nur persönlich, auch als Gemeinde treu sein. Und er wird uns auch als Gemeinde, als seine Brut, Ekklesia, die Herausgerufenen, wird er uns nicht scheitern lassen. Und wenn er da auch vielleicht, keine Ahnung, ich kenne eure Situation überhaupt nicht, aber wenn er da irgendetwas hemmt oder mal so, lasst euch das auch zeigen, legt es ab und sprecht ganz bewusst und neu das Vertrauen aus. Mit irgendwelchen Zielen, mit Sachen, die ihr euch vorgenommen habt, die Vision vielleicht, oder etwas, was ihr von Gott erwartet, was ihr noch erleben wollt, wenn ihr da seid. Sagt das Gott und sagt, hey, es tut mir leid, wenn ich halt irgendwo auch wieder... Und denkt nicht, es spielt keine Rolle, für das haben wir da die Gemeindeleitung, da der Chef und die Ältesten und so. Hey, wir sind alle, ihr alle, wir sind Gemeinde. Wir sind Gemeinde und es kommt auf jeden Einzelnen darauf an. Die einen an der Front sichtbar, die anderen im Gebet und so. Es sind wir miteinander, die Gemeinde ausmachen. Und da dürfen wir es auch immer wieder drunter stellen und das auch immer wieder ablegen und immer wieder ganz neu das proklamieren, auch vor der unsichtbaren Welt das Vertrauen aussprechen. Ich habe euch ein Gedicht mitgebracht zu dem Thema, weil ich finde, wirklich, dass wir das dürfen wissen und auch wirklich, das ist eine Frage vom Vertrauen, glaube ich das wirklich? Und das ist, Moment, das ist falsch, das muss ich euch nachher zeigen. Ein Gebet von einem Charles de Foucault, das sieht man vom zweiten Teil nachher den Namen da unten. Also der Name Foucault ist in der Schule schon mal auftaucht, allerdings ist das ein Physiker gewesen, dort ist es darum gegangen, zu beweisen mit einem Pendel, dass die Welt sich drüllt, das ist ganz ein anderer. Der Foucault, das ist so ein Eremit eigentlich gewesen, der hat ein Lotterleben geführt, am Anfang ausschweifend, und das ist ein unglaublicher Typ gewesen. Von Frankreich, aus Paris ist der gewesen, aus einer ungläubigen Familie. Und der hat nachher dem ist Gott begegnet. Er war dann viel in Afrika, unter den Tuareg gelebt. Sarah hat dann Haufen Sachen gemacht und hat sich dann zurückgezogen. So aus der Schweiz kennt man nicht, kann es vorfliegen. Und das ist so ein Leben, das er geführt hat. Und auch asketisch bewusst, das war seine Berufung. Und in so einer Situation, im Gegensatz von seinem Leben, ist das Gebet entstanden. Und das Gebet drückt für mich ein unerschütterliches und unglaubliches Vertrauen aus. Und es provoziert auch, also für mich, wenn ihr das jetzt mal so für euch, auf euch wirken lasst. Vater, ich überlasse mich dir, mach mit mir, was du willst. Also, sehr ein steiler Satz. Was du auch mit mir willst machen, ich danke dir dafür. Ich bin zu allem bereit, alles nehme ich an. Wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt. Wie viel mal beten wir so, unser Vater, dein Wille geschehe. Und an all deinen Geschöpfen, so ersehe ich nicht mehr meinen Gott. Und zum Schluss, wegen dem Vertrauen, sagt er dann eben, ich lege meine Seele in deine Hände, ich gebe mich dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe von meinem Herz, alles Superlative, weil ich dich lieb habe und weil mich meine Liebe zu dir treibt, mich dir hinzugeben. Ich kann nicht anders. Das ist etwas in mir, wo das in mir einfach aus Dankbarkeit mich zu dir treibt, mich in deine Hände zu legen, ohne Mass, also ohne Grenzen, mit einem grenzenlosen Vertrauen, weil du mein Vater bist. Ich finde das unglaublich. Ich habe das Gefühl, das kann ich nicht beten. Das ist unmöglich. Also Hilfe. Das ist mir irgendwie jetzt. Und dann habe ich gemerkt, doch, ich muss das gar nicht machen. Er sagt ja nicht, es sagt ja niemand, dass wir das können. Ich habe wieder gemerkt, so mein Leistungsdenken in mir. Die Frage ist, möchte ich das? Wäre das erstrebenswert? Möchte ich das? Und wenn in dem Psalm es heisst, niemals lässt er den steigen, der treu zu ihm steht, oder wo in Ewigkeit er mich, der Gerechte, nicht wanken lassen wird. Und wenn ich das aus der Brille von einem Sünder anschaue, wo Jesus Christus sein Herz aufnimmt, wo wiedergeboren ist, wo weiss, dass Jesus mir vergeben hat und ich immer wieder am 100.000. Mal die gleichen Sachen zu ihm bringen darf. Wenn ich das in dieser Haltung mache und nicht als einer, der sagt, hey, ich habe es im Griff, dann gibt es den einen oder anderen Punkt, den ich sehr wohl so beten, wenn ich von ganzem Herzen sage, Herr, das möchte ich gern. Hilf du mir da dabei, ich weiss, ich kann das nicht. Aber mein Herz sehnt sich da danach. Und bevor wir das miteinander, oder ich euch das einfach so nach einem Moment von der Stille überlasse, das Gebet, habe ich euch auf dem Zettel, den ihr habt, einfach noch sagen, ich habe euch da noch so ein paar Fragen mitgegeben. Vielleicht wollt ihr über da noch weiterdenken oder mal noch irgendetwas noch diskutieren. Keine Ahnung, Kleingruppe für euch oder wie auch immer. Da hat es da so vier mögliche Fragen. Und ein Merksatz, den ich euch noch mitgegeben habe. Sorry, das ist da auch zu dem Text, den wir gehört haben, den der Andreas auch vorgelesen hat, wo aus dem Vers 27 rauskommt, von Matthäus Kapitel 6. Hey, dass ihr das nicht vergesst. Wenn ihr sonst viel wieder vieles vergessen, aber nehmt das einfach mit. Wir können keine Sekunden verlängern, nur wenn wir uns Sorgen machen. Und habt keine Angst. Da hinten dran sieht man noch die Fünfliber, die am Christustag sind. Dominus Providebit steht da eingeprägt auf dem Fünfliber auf dem Rand. Das wissen die meisten noch. Eine Zusage. Gott wird uns versorgen. Das ist die Kurzfassung von dem, was uns der Andreas vorgelesen hat aus Matthäus Kapitel 6. Das gebe ich euch einfach so mit, ein bisschen auch als Erinnerung zu dem Tag heute. Und ja, da bitte ich euch einfach aufstehen da dazu vielleicht. Ja, die können, so ein bisschen Gedanken zu machen und ich manipuliere oder will ich überhaupt nicht manipulieren. Lasst das auf euch wirken. Still für euch. Darum sage ich jetzt auch nicht, wir beten das miteinander laut, das mache ich bewusst nicht, sondern lasst das einfach so still für euch, auf euch wirken und nehmt das auf dem Zettel mit heim als eine Herausforderung von einem Menschen, so wie ich die Biografie von ihm angeschaut, gelesen habe, das war von ganzem Herzen von dem Mann, aber auch über 100.000 Umwege und über ganz viel Schuld und Sünde hat Gott dem Mann in die Tiefe geführt, dass er das hätte können sagen gegen sein Lebensende. dir, dass du unsere Sorgen abnimmst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir dir alles zuwerfen dürfen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du in uns, Christus, der in uns wohnt, uns immer wieder so falsche Muster einfach aufdeckst und zeigst, wo uns etwas gefangen nimmt. Und danke, bist du am Kreuz gestorben, hast du dein Blut für uns vergossen, dass du uns frei machst von diesen Gedanken, dass Raum wird für das Vertrauen zu dir, wo wir uns dir hingeben dürfen. Und ja, Herr Jesus, ich will von ganzem Herzen dir wieder neu vertrauen. Nimm all das, was ich habe, meine Fische, meine Brot, und ergänze du sie mit deiner Kraft, mit deiner Liebe, mit deiner Gnade. Allein mit deiner Gnade. Wir haben nichts zu bringen. Aber du bist unser Gott und dir allein gehört alle Ehre. Amen.